SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch, guten Morgen. Die Evakuierung des Kreuzfahrtschiffes MV Hondius weckt Erinnerungen an die Corona-Pandemie. An Bord war das Hunter-Virus ausgebrochen. Nach einigen Tagen der Irrfahrt machte die Hondius gestern am frühen Morgen vor der Küste der spanischen Kanareninsel Teneriffa fest. Die zuständigen Behörden haben erklärt, an Tag 1 sei alles gelaufen wie geplant. Die Evakuierung sei abgeschlossen. Passagiere und Crew wurden in Teneriffa in Bussen des Katastrophenschutzes direkt zum Flughafen gebracht, berichtet unsere Spanien-Korrespondentin Julia Macher.
94 Menschen aus 19 Ländern wurden im Hafen Granadilla im Südosten Teneriffas unter großen Sicherheitsvorkehrungen von Bord gebracht und in ihre Herkunftsländer zurückgeführt, darunter auch 4 Passagiere aus Deutschland. Sie flogen mit einer niederländischen Maschine zunächst nach Eindhoven, reisen von dort begleitet von einem Ärzteteam nach Deutschland und begeben sich gemäß der Auflagen der jeweiligen Gesundheitsämter in Quarantäne. Wegen der langen Inkubationszeit empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation WHO eine Isolation bis zu 42 Tagen. Die Gefahr für die breite Öffentlichkeit durch das Hunter-Virus sei gering, so die WHO. Heute sollen 2 weitere Maschinen mit Rückkehrern des Kreuzfahrtschiffes starten. Anschließend verlässt die MV Hondius die Kanaren und nimmt mit der restlichen Crew Kurs auf Rotterdam.
Wie gefährlich ist also der Ausbruch des Hunter-Virus auf dem Kreuzfahrtschiff? Das Robert-Koch-Institut geht von keiner großen Gefahr für die Allgemeinheit aus. RKI-Chef Lars Schade zeigte sich am Abend im ZDF entspannt. Er sehe keine Pandemiegefahr.
Der Unterschied ist, dass das Coronavirus, das damals die Pandemie ausgelöst hat, ein neues Virus war mit spezifischen Eigenschaften. Hier haben wir ein Virus, das wir seit 31 Jahren kennen. Es gibt sehr viele Fälle in Südamerika, jedes Jahr einige hundert. Insgesamt waren das schon sicherlich seit der Entdeckung 1995 einige tausend. Es gab auch schon Ausbrüche mit Mensch-zu-Mensch-Übertragung in Südamerika. Und es gab sogar schon einzelne Touristen, die mit dem Virus sozusagen in die USA oder nach Europa gereist sind. Und immer ist es gelungen, die Ausbruchssituation entsprechend unter Kontrolle zu bringen.
RKI-Chef Lars Schade. Der Ausbruch des Hunter-Virus auf dem Kreuzfahrtschiff Hondius. Eine Person aus Baden-Württemberg, die an Bord war, muss in Quarantäne. Welche Schutzmaßnahmen die Behörden ergriffen haben, darüber informieren wir Sie online unter swraktuell.de und in der SWR-Aktuell-App. Das internationale Topthema bleibt die angespannte Lage im Nahen Osten und dort gestalten sich die Verhandlungen im Iran-Krieg weiter schwierig. US-Präsident Donald Trump hat einen Vorschlag des Iran für eine diplomatische Lösung scharf zurückgewiesen. Die Antwort aus Teheran sei völlig inakzeptabel, schreibt Trump auf seiner Online-Plattform. ARD-Korrespondentin Giselle Ucker mit den Einzelheiten.
Die Reaktion der Mullahs auf den US-Vorschlag zur Beendigung des Krieges gefalle ihm nicht. Staatsmedien zufolge hatte Teheran einen Text an Vermittler Pakistan überreicht. Dieser sehe ein Ende des Krieges an allen Fronten, insbesondere im Libanon, vor. Außerdem sei von Gewährleistung der Schifffahrtssicherheit die Rede. Konkreter werde der iranische Vorschlag nicht. Die USA hatten Teheran bereits vor Tagen eine 14 Punkte umfassende Absichtserklärung vorgelegt. Ziel war es unter anderem, einen Rahmen für Verhandlungen zu schaffen. Medienberichten zufolge sollte über eine Lockerung von US-Sanktionen, die Wiederöffnung der Straße von Hormuz und den Rückbau des iranischen Atomprogramms diskutiert werden. In einem vorherigen Post am Sonntag warf US-Präsident Trump dem Iran vor, seit 47 Jahren Spielchen zu spielen und Dinge zu verzögern.
In Deutschland ist der Zustand der schwarz-roten Koalition das große Thema und wie weiter regiert werden soll. CSU-Chef Markus Söder hält die Entlastungsprämie für endgültig gescheitert. Der Bundesrat hatte die geplante Prämie in Höhe von 1.000 Euro für Beschäftigte am Freitag vorerst gestoppt. Söder hat im Ersten gesagt, es sei eine gut gemeinte Idee gewesen, aber in den Tagen danach habe sich gezeigt, dass sie in der Wirtschaft auf großen Widerstand gestoßen sei.
Und ehrlicherweise muss man sagen, dass die ursprünglich angedachte Summe, um die es gegangen ist, ich glaube 700, 800 Millionen, sich dann vervierfacht hat in den letzten Tagen. Deswegen war auch der Ausfall, der Steuerausfall bei fast allen Ländern so dominant, dass da keiner mehr eine Chance gesehen hat, zuzustimmen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe dann an so einem Punkt, muss man mal überlegen, macht es dann einen Sinn, etwas weiter zu verfolgen, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen? Ich rate davon ab.
Rechtlich ist das Vorhaben der Entlastungsprämie noch nicht gescheitert. Die Bundesregierung könnte den Vermittlungsausschuss von Bund und Ländern einschalten, um eine Einigung zu erreichen. In Baden-Württemberg formt sich die neue grün-schwarze Landesregierung. Seit dem Wochenende steht fest, die bisherige Kultusministerin Theresa Schopper von den Grünen bekommt das Ministerium für Wohnungsbau. Das hat der SWR aus Parteikreisen erfahren. Aus der SWR-Redaktion Landespolitik in Stuttgart berichtet Henning Otte.
Nun übernimmt die Bayerin mit dem Wohnressort das kleinste Ministerium in der Regierung. Sie steht aber vor großen Aufgaben. Denn die Wohnungsnot in Baden-Württemberg ist dramatisch. Laut einer aktuellen Studie fehlen knapp 200.000 Wohnungen. Grüne und CDU haben in ihrem neuen Koalitionsvertrag angekündigt, die Mittel für den sozialen Wohnungsbau zu erhöhen. Doch angesichts des Geldmangels ist nicht sicher, ob es dazu kommt.
Auch in Rheinland-Pfalz geht es momentan darum, wer in der neuen Landesregierung von CDU und SPD welches Ministeramt bekommt. Erste Namen werden heute bekannt. Die Sozialdemokraten machen den Anfang. Aus Mainz berichtet SWR-Reporter Gernot Ludwig.
Die SPD muss 5 Ministerien besetzen. Beobachter gehen davon aus, dass die bisherige Finanzministerin Doris Ahnen ihr Amt behält. Wie die anderen SPD-Ressorts besetzt werden, ist noch unklar. Offen ist auch, wann der künftige CDU-Ministerpräsident Schnieder seine Ministerinnen und Minister vorstellt. Nach SWR-Informationen soll das morgen geschehen. Die CDU hatte die Landtagswahl im März nach 35 Jahren erstmals wieder gewonnen und regiert Rheinland-Pfalz demnächst zusammen mit der SPD. Zuletzt hatten die Sozialdemokraten das Land in einer Ampelkoalition mit FDP und Grünen regiert. Der designierte CDU-Ministerpräsident Schnieder soll am kommenden Montag vom Landtag gewählt werden.
Im Gewerbegebiet am Hunsrück-Flughafen Hahn ist in der Nacht ein Großbrand ausgebrochen. Laut Polizei brannten 3 Lagerhallen und eine Produktionsanlage auf dem Gelände eines Kunststoffherstellers in Lautzenhausen. Die Löscharbeiten sind noch nicht abgeschlossen. Geschätzt liegt der Schaden im Millionenbereich. Was das Feuer ausgelöst hat, ist noch unklar. Verletzt wurde niemand. Die Straßen im Umkreis sind gesperrt. Der Flugbetrieb ist durch den Brand nicht beeinträchtigt, teilt die Polizei auf SWR-Anfrage mit. An der Mainzer Universitätsmedizin gibt es seit inzwischen einem Jahr eine zentrale Notaufnahme und die Uniklinik zieht eine erste positive Bilanz. Die Versorgung der Patienten sei jetzt klarer strukturiert und gehe schneller. SWR-Reporterin Ilona Hartmann berichtet.
Vor einem Jahr waren die Notaufnahmen verschiedener Fachbereiche an der Mainzer Uniklinik in einem Gebäude zusammengelegt worden. Auf diese Weise könnten Diagnosen schneller gestellt und Notfälle sofort weiterversorgt werden, sagt der Leiter der Notaufnahme Joachim Risse. Denn in dem Gebäude sind auch Radiologie, viele OPs und Intensivstationen untergebracht. Risse schätzt, dass in diesem Jahr voraussichtlich 50.000 Patientinnen und Patienten in der Notaufnahme behandelt werden. Leider gäbe es nach wie vor viele Übergriffe gegen Pflegepersonal und Ärzte. Um die Mitarbeitenden zu schützen, dürfen Angehörige nur noch unter bestimmten Umständen mit in die Notaufnahme kommen.
In der Fußball-Bundesliga kann Heidenheim weiter auf den Klassenerhalt hoffen. In Köln haben die Heidenheimer 3:1 gewonnen. Torschütze Jan Schöppner.
So ein bisschen alles oder nichts, Vollgas drauf. Wir wussten, wir müssen heute 3 Punkte holen und genau so sind wir auch ins Spiel gegangen. Wir wollten unbedingt gewinnen. Wir sind ja hart draufgegangen, Mann gegen Mann. Und hier die 3 Punkte mitzunehmen, war jetzt ja extrem wichtig für uns.
Die letzten 3 Teams in der Tabelle, Heidenheim, Wolfsburg und St. Pauli, haben jetzt alle jeweils 26 Punkte. Mainz 05 hat gestern zu Hause gegen Union Berlin 1:3 verloren. Und am letzten Spieltag, am kommenden Samstag, treffen die Mainzer dann auf Heidenheim.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute überwiegen die Wolken, die Sonne kommt nur selten durch. Es regnet immer mal wieder, örtlich können sich kräftige Schauer bilden. Im Süden und Südosten auch noch mal Gewitter. Die Höchsttemperaturen 8 bis 18 Grad.
SWR aktuell, Serie der Woche.
Resilienz, ein Lieblingswort der Politik. Wie weit sind wir damit? Damit wollen wir uns diese Woche beschäftigen. Denn Politiker sagen es immer wieder, dass wir resilienter werden müssen. Nach einer Naturkatastrophe, wenn ein hybrider Angriff stattgefunden hat oder wenn die Weltlage ernst wird und von irgendwoher Ungemach aufzieht.
Wir alle stehen genau vor dieser Herausforderung. Unsere Resilienz zu stärken.
Stichwort Resilienz, also Widerstands- oder Widerstandsfähigkeit.
Gesundheit und Resilienz.
Wir brauchen effiziente und resiliente staatliche Strukturen.
Und einen solchen Resilienzbonus.
Wo es darum geht, dass wir uns resilienter machen.
Resilienz und Autonomie.
Tja, ganz schön viel Resilienz ist da gerade auf uns eingeprasselt. Fangen wir mal ganz vorne an mit dem Wort an sich. Es kommt nämlich aus der Wissenschaft. Was Resilienz ursprünglich bedeutet und wie sich der Begriff entwickelt hat, das erklärt SWR-Wissenschaftsredakteurin Anja Braun.
Resilienz gehört zu den lateinischen Begriffen, die die weite Reise in unsere Alltagssprache geschafft haben. Das liegt daran, dass Resilienz eine ziemlich gesuchte Fähigkeit beschreibt. Das lateinische Verb resiliere heißt wörtlich zurückspringen oder abprallen und wurde vor allem in der lateinischen Lyrik verwandt. Später nutzte die Materialwissenschaft den Begriff Resilienz, um die Fähigkeit eines Werkstoffes zu beschreiben, der sich durch Außeneinwirkung verformen lässt und danach wieder in die ursprüngliche Form zurückfedern kann, und zwar ohne dauerhaft Schaden zu nehmen. Das klassische Beispiel dafür ist das Gummiband. Man kann es extrem dehnen, aber sobald man loslässt, springt es in seinen Ausgangszustand zurück. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts wird der Begriff Resilienz in der psychologischen Forschung verwendet. In einer berühmten Langzeitstudie auf der Insel Kauai beobachtete die Psychologin Emmy Werner vernachlässigte Kinder über 40 Jahre hinweg. Und sie stellte fest, dass ein Drittel der Kinder, die unter extrem schwierigen Bedingungen aufwuchsen, sich dennoch zu gesunden, erfolgreichen Erwachsenen entwickelten. Sie nannte diese Kinder resilient, im Sinne von widerstandsfähig. In den 70ern wurde der Begriff dann auf die Ökologie und Ökonomie angewandt. Hier beschreibt Resilienz die Fähigkeit, Störungen zu absorbieren, ohne die Grundstruktur oder die Grundfunktion zu verlieren.
Anja Braun über den Begriff Resilienz. Die Politik hat dieses Wort inzwischen gekapert und manche Politikerinnen und Politiker werfen mit dem Begriff bei jeder auch nur denkbaren Gelegenheit um sich. Oliver Neuroth ist unser Hauptstadtkorrespondent. Oliver, was meinen Bundespolitiker, wenn sie Resilienz sagen?
In der Regel nicht das, was mit dem Wort im Alltag einhergeht oder in der Psychologie, also die persönliche Widerstandskraft. Der Kontext in der Politik ist dann meistens etwas technischer. Resilienz bedeutet da vor allem, der Staat muss krisenfest sein und sich Situationen anpassen können. Also er muss, ich sag mal, Schocks aushalten in verschiedener Art und Weise und sich schnell wieder erholen können. Zum Beispiel beim Thema Energieversorgung. Wenn es da um Resilienz geht, dann ist meistens gemeint, unabhängig sein von einzelnen Lieferanten, eine stabile Versorgung haben. In der Wirtschaft müssen Lieferketten resilient sein, also nicht zusammenbrechen in einer Krise. Und auch eine Gesellschaft sollte aus Sicht der Politik resilient sein, also mit krisenhaften Situationen umgehen können, ohne dass die Gesellschaft quasi kippt, dass das System politisch ins Wanken gerät und auch sozial nicht mehr funktioniert.
Anstatt von resilient könnte man ja auch einfach das Wort krisenfest benutzen. Das haben Sie ja auch gerade gemacht. Wird das bewusst von Politikern vermieden, weil eben keiner Krise sagen will?
Naja, das Wort Resilienz ist ja recht technisch und ich denke, dass es Politiker auch bewusst wählen. Denn wenn davon die Rede ist, die Resilienz zu stärken, dann klingt das erstmal positiv und bleibt auch bewusst ein bisschen unscharf, etwas vage. Denn dahinter können ja auch verschiedene Schritte stecken, die man dann nicht so genau ausführen muss. Und der Begriff wird auch international verwendet, auf europäischer Ebene oder im NATO-Kontext. Da greifen ihn deutsche Politiker gerne auf, denke ich, und nutzen die dann auch bei uns, um einfach internationaler zu klingen und vielleicht ein bisschen kompatibler. Wobei, wenn wir genau hinschauen, krisenfest und resilient ist nicht exakt das Gleiche. Krisenfest sagt, das System hält durch, ist stabil und resilient meint darüber hinaus, das System kann sich anpassen und wird vielleicht sogar gestärkt durch eine Krise und geht aus ihr gefestigt hervor.
Nun betonen Mitglieder der Regierungsparteien immer wieder, dass sie Deutschland resilienter machen wollen. Das haben sie eben auch schon angedeutet. In der Sicherheitspolitik, gegen Wirtschafts- und Finanzkrisen, zum Schutz vor Extremismus jedweder Art, um mal drei Beispiele zu nennen. Wie weit sind wir denn da so insgesamt mit der Resilienz?
Also ein wichtiger Punkt ist da die kritische Infrastruktur. Die Bundesregierung hat das KRITIS-Dachgesetz beschlossen. Da geht es darum, dass die Energieinfrastruktur, das Gesundheitssystem, aber auch Verkehrswege besser geschützt sind vor Sabotage, vor Hackerangriffen, vor Katastrophenfällen jeglicher Art. Da ist also konkret etwas passiert. Ebenfalls im Bereich Katastrophenschutz, nämlich da bei den Warnsystemen. Cell Broadcast ist ausgebaut worden, also die automatischen Warnmeldungen über Smartphones. Das alte Sirenensystem, das wir ja auch in Deutschland haben, was in den 90ern Stück für Stück abgebaut wurde, wird wieder reaktiviert, wieder aufgebaut. Bei anderen Projekten hakt es hier und da, beim Schutz von Lieferketten zum Beispiel, da geht es nicht so schnell voran wie gewünscht. Und da sind oft auch die Zuständigkeiten schuld. Was darf der Bund entscheiden, was dürfen die Länder? Der Klassiker, der Föderalismus, also unterm Strich, Deutschland ist an einigen Stellen schon gut aufgestellt, was die Resilienz angeht, aber es gibt da noch einiges zu tun.
Oliver Neuroth war das aus Berlin. Die SWR aktuell Serie der Woche. Resilienz, ein Lieblingswort der Politik. Wie weit sind wir damit? Und morgen früh zwischen 6 und 9 spreche ich dann mit der Neurowissenschaftlerin Maren Urner darüber, wie wir alle resilienter werden können.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Im Bundesfinanzministerium trifft sich heute der Stabilitätsrat. Gastgeber ist der Hausherr, der Vizekanzler und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil von der SPD. Der Stabilitätsrat ist eher unbekannt und tagt nur selten. Dabei wäre ein solches Gremium in der aktuellen politischen Lage in Berlin ziemlich gefragt, findet Andreas Fischer.
SWR aktuell, Hashtag Hauptstadt.
Die Mitglieder des Stabilitätsrats sind so etwas wie die Kassenprüfer des Staates. In dem Gremium sitzen die Finanzminister von Bund und Ländern und die Bundeswirtschaftsministerin. Der Rat überwacht die Haushalte von Bund und Ländern. Er soll am besten frühzeitig erkennen, ob irgendwo eine Haushaltsnotlage entsteht und dann im Fall der Fälle gegensteuern. Wenn ich mir die vergangenen Wochen im Regierungsviertel in Berlin so anschaue, dann denke ich mir immer mehr, dass auch die schwarz-rote Koalition dringend einen eigenen Stabilitätsrat bräuchte. Denn frühzeitig erkennen, wo es ein Problem geben könnte und rechtzeitig gegensteuern, das schaffen Union und SPD, das schafft auch der Kanzler oft nicht. Hat man erst am Freitag wieder erleben können, als die Länder im Bundesrat die Entlastungsprämie erstmal gestoppt haben. Auch weil aus der Koalition wohl vorher kaum jemand mit ihnen darüber gesprochen hat. Mit Stabilitätsrat könnte es besser laufen. Oberstes Ziel, keine kommunikativen Notlagen mehr. Erstmal analysieren, wo man sich uneinig ist, darüber aber nicht gleich in jedem Interview und in jeder Rede öffentlich sprechen. Dann eine Lösung finden und die geschlossen nach außen vertreten. Das Problem, genau so ein Gremium gibt es schon. Es heißt Koalitionsausschuss und tagt morgen wieder. Aber vielleicht würde es ja schon in den Köpfen etwas verändern, wenn man den Ausschuss in Stabilitätsrat umbenennt.
Anmerkungen von Andreas Fischer. In Brüssel soll bei einem hochrangigen internationalen Treffen darüber beraten werden, wie von Russland verschleppte ukrainische Kinder in ihre Heimat zurückkehren können. Mindestens 20.000 Jungen und Mädchen wurden bislang Opfer russischer Zwangsdeportation. Gerade einmal 2.200 sind wieder in der Ukraine. Thomas Spickhofen.
Notwendig dafür sind neben der medizinischen und psychologischen Betreuung auch aufwendige diplomatische Bemühungen, die aber nur hinter verschlossenen Türen und mit äußerster Diskretion erfolgreich sein können. Die internationale Koalition zur Rückführung der ukrainischen Kinder, die sich heute Nachmittag in Brüssel trifft, soll dabei helfen. Sie wurde vor 2 Jahren von Kanada und der Ukraine ins Leben gerufen. Seit September vergangenen Jahres ist auch die EU Mitglied. Die Initiative soll das Thema im öffentlichen Bewusstsein halten, sowie finanzielle und diplomatische Unterstützung organisieren. Auch die rechtsstaatliche Verfolgung der Verantwortlichen ist ein wichtiges Anliegen.
Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine ist heute auch Thema bei Gesprächen der EU-Außenminister. Der deutsche Vertreter Johann Wadephul wird an dem Treffen in Brüssel nicht teilnehmen. Sabrina Fritz.
Am Vormittag steht die Lage in der Ukraine auf der Tagesordnung. Die Außenministerinnen und Minister wollen unter anderem über neue Sanktionen gegen Verantwortliche in Russland beraten. Ein mögliches Thema könnte auch der Vorschlag aus Moskau sein, dass die EU eine Vermittlerrolle über ein Kriegsende einnimmt. Der russische Präsident Putin hat als Verhandlungsort Moskau und als Vermittler den ehemaligen deutschen Bundeskanzler Schröder vorgeschlagen. Beide Seiten werfen sich vor, die vereinbarte Waffenruhe in den letzten Tagen gestört zu haben.
In Istanbul beginnt heute ein weiterer Prozess gegen den inhaftierten Oberbürgermeister Ekrem İmamoğlu. Ihm und Mitangeklagten wird Spionage vorgeworfen. Uwe Lüb.
Es geht um die angebliche Weitergabe von personenbezogenen Daten ins Ausland. Sie sollen von der App Dein Istanbul stammen. Mit der App können Bürgerinnen und Bürger verschiedene Dienstleistungen abrufen und bezahlen. Voraussetzung ist die Eingabe etlicher persönlicher Daten. Diese Daten sollen über den damaligen Wahlkampfberater İmamoğlu an den türkischstämmigen Inhaber ausländischer IT-Firmen weitergeleitet worden sein. Der habe sie an einen Partner in den USA weitergegeben, der früher Mitarbeiter der CIA gewesen sein soll. Nach türkischen Medienberichten wirft die Anklage İmamoğlu und seinen Mitstreitern vor, auf Grundlage der Daten sei eine Wahlkampagne entstanden. Sie habe zum Wahlsieg İmamoğlu's bei der Bürgermeisterwahl 2019 beigetragen.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.